Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Future Talk des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust. Es freut mich erstens einmal, dass wir hier sein dürfen bei der Netoral. In diesen sehr besonderen Räumlichkeiten. Ich finde, für mich sind das irgendwie so eben der Tabakfabrik die außergewöhnlichsten Räumlichkeiten, auch in einem oder mit einem sehr außergewöhnlichen Unternehmen mit besonderer Kultur und Struktur. Wer die Netoral kennt und die Irene Buchal-Galleitner, Albert Ortig etc. kennt, weiß, dass das Thema Innovation hier eigentlich einen sehr besonderen Platz gefunden hat, was sehr wichtig ist. Dann freue ich mich natürlich, dass viele Gesichter da sind und ich freue mich ganz eines ganz besonders, nämlich auf jemanden, der eigentlich sehr, sehr oft mit uns unterwegs ist, nämlich auf den lieben Andi Lovrich. Und Andi, vor allem wirklich tausend Dank, dass du das so wunderbar mit Jean-Philippe eingefädelt hast, weil ohne dir wären wir heute nicht hier. Und deswegen wunderbaren Dank für alles, was du immer tust, weil du dich ja auch fürs Ministerium so schön engagierst, aber speziellen Dank für heute Abend. Also ein kleiner Applaus für den Andi ist es gut. Wunderbar. Ich erzähle ganz kurz etwas zum Ministerium für Neugier und Zukunftslust, damit alle einfach ein Bild dazu haben, wer wir sind und was wir machen. Meine Kollegin Katharina Ehrenmüller und ich, da ist sie, haben vor 2 Jahren überlegt, dass wir eigentlich die gesamte Gemengelage in Österreich, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, was eigentlich den Blick auf die Zukunft betrifft, nicht so gut finden. Es gibt viele Menschen, die uns sagen, vor allem junge Menschen, die uns sagen, es zahlt sich nicht mehr aus, heute Kinder in die Welt zu setzen. Es gibt junge Menschen, die, wer vielleicht auch gerne Studien liest, zum ersten Mal bei der großen Bertelsmann-Jugendstudie, zum ersten Mal haben mehr als 50% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das geht bis 29, gesagt, dass sie glauben, dass es schlechter wird in Zukunft als besser. Ja, das ist bei einer Studie, die über 30 Jahre läuft, schon markant, wenn sich hier wirklich die Prozentmenge von 20 auf über 50 erhöht. Das heißt, wir merken, dass den Menschen positive Zukunftsbilder ausgehen. Und das war die Grundidee, mit einer Non-Profit-Initiative hier wirklich auch einen Gegensatz zu setzen, der auf die Themen Neugier und Zukunftslust spielt. Und mittlerweile haben wir ja so viele Mitstreiterinnen bekommen, die einerseits Botschafterinnen sind. Wir sind jetzt, glaube ich, 630 Botschafterinnen in 6 Ländern. Und es gibt natürlich ein paar ganz besondere Mitstreiter auch, die sich noch engagieren. Ich sehe jetzt hier nur vorne den Jens Noll, ich sehe den Gerald Krenn, die Irene engagiert sich auch immer ganz toll. Andi, habe ich sowieso, glaube ich, schon gesagt, Philipp Grill. Also ich glaube, ich kann jetzt gar nicht alle sagen. Viele Botschafterinnen, die auch da sind, haben schon Formate gemacht, beispielsweise Create Your City, Chris, ich glaube, neulich, du hast auch eins gemacht, wunderbares Format, wo wir mit Schülerinnen versuchen, Ideen für eine lebenswerte Stadt der Zukunft zu entwickeln, aber sie auch natürlich in die Mitgestaltung und in die Mitverantwortung zu nehmen. Alles andere, was das Ministerium macht, falls ihr das noch nicht wisst, findet ihr natürlich unter Neugier und Zukunftslust.at, respektive auch auf LinkedIn, wo wir sehr aktiv sind. Aber jetzt zum heutigen Abend und zu unserem heutigen Gast. Also mich freut es auch riesig, weil ich auch ein Fan deiner Bücher bin. Und ich freue mich sehr, den Jean-Philippe Hackmann hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und Jean-Philippe, ich versuche dich vorzustellen. Alles, was ich falsch sage, korrigierst du beinhart, bitte. Also Jean-Philippe ist Innovationsexperte, natürlich Keynote-Speaker. Ich glaube, das ist wirklich eine deiner häufigsten Tätigkeiten. Aber auch Autor dieser 3 wunderbaren Bücher, über die wir sprechen werden. Du bist auch Dozent und vor allem Gründer der Agentur für radikale Innovation. Es haben mich im Vorfeld einige gefragt, ist das ein Deutscher, ist das ein Schweizer? Nein, er ist ein schweizerisch-brasilianischer Innovator mit über 12 Jahren Innovationserfahrung. Und er hat aber auch einen anderen Background, nämlich an der ETH hast du Maschinenbauingenieur studiert. Und bist aber auch Industriedesigner. Das heißt, eine spannende Kombination, Technik, Design und es hat ja natürlich auch viel mit Innovation zu tun. Du berätst natürlich auch große Unternehmen, Institutionen, über 100 in den letzten Jahren, vor allem in so mittelgroßen Unternehmen, wir sind KMUs dazu auch in Österreich und vor allem auch immer so ein bisschen auf dieses strukturelle Fundament eigentlich darauf zu schauen, wie kann Innovation fokussiert passieren in Organisationen. Und ich glaube, die InnoSwiss ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Das ist eigentlich so etwas wie eine Organisation in der Schweiz, die Fördergelder für bestimmte innovative Unternehmen und Forschungseinrichtungen vergibt und du begutachtest da als Experte auch so Fördergesuche. Das heißt also, du siehst auch vieles, was wahrscheinlich noch erst gerade von den Köpfen aufs Papier geht, was ja auch kein spannender Aspekt ist. Da können wir auch darüber sprechen, ob wirklich alles so innovativ ist. Und du hast etwas gemeinsam mit dem Erfinder von Minecraft und dem des Mobiltelefons, nämlich du bist Mitglied von Mensa International. Das hat ja nichts mit Essen zu tun, sondern das ist die größte und älteste Hochbegabtenvereinigung weltweit, wo Jean-Philippe auch tatsächlich Mitglied ist. Und vor allem ein privater Aspekt, du bist sehr stolzer Papa von zwei Töchtern und ich glaube, du nimmst dir auch sehr viel Zeit für deine Familie, was glaube ich auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn wir über das sprechen. Also herzlich willkommen Jean-Philippe und ein kurzer erster Applaus für dich.
Vielen, vielen Dank.
Ja, lass uns über deine Bücher sprechen und lass uns vielleicht auch ein bisschen über die Bücher hier rannähern. Es sind jetzt drei Bücher von dir, die du sozusagen geschrieben hast und auf den Markt gebracht hast. Das erste, auf das würde ich gerne eingehen, Hört auf, Innovationstheater zu spielen. Das ist ein Buch, das mir der Andi empfohlen hat. Ja, über das bin ich auf ihn gekommen. Und das ist ein sehr schönes Buch. Innovationstheater hast du definiert und ich zitiere dich. Unter Innovationstheater verstehe ich alle Maßnahmen, die Unternehmen deshalb einführen, weil sie versprechen, mehr Innovation zu generieren, schlussendlich aber nichts weiterbringen, als eine Fassade der Innovation aufzubauen. Also ein Potemkinsches Dorf der Innovation. Kannst du da Beispiele nennen? Warum Innovationstheater und welche Beispiele hast du dafür?
Genau. Also danke für die wunderschöne Einführung. Ich habe gar nichts dazu mehr zu ergänzen. Innovationstheater. Also ich glaube, die Beispiele, die man wahrscheinlich meistens so im Kopf hat, das sind so diese Kickertische, bunte Wände und so weiter. Aber ich finde, das ist nicht ganz korrekt, weil die haben ja durchaus eine Berechtigung und ich finde die per se nicht schlecht. So. Mhm. Mir geht es mehr darum, Innovationstheater passiert häufig deshalb, weil die Personen in mit formaler Entscheidungsmacht kein so tiefes Verständnis von Innovation haben. Und deshalb dann quasi sich sagen, Innovation ist wichtig, müssen wir auch tun. Und was macht man dann? Man schaut, wie es die anderen tun. Und weil man ja nicht in die anderen Unternehmen reinschauen kann oder bis zu einem gewissen Grad, sieht man meistens das, was die anderen Unternehmen auch von sich preisgeben. Das ist so sogenannte Schauseite. Und da sieht man halt viele Dinge, wie eben ein schön eingerichteter Raum. Ah, die haben ein Team, eine Abteilung. Ah, die haben, mit welcher Methode arbeiten sie? Ah, okay, Design Thinking, Lean Startup. Haben sie eine Software dafür? Okay, nehmen wir auch. Also die Dinge, die man sieht, die werden kopiert. Und die sind nicht per se schlecht. Viele erfolgreiche Firmen tun das ja auch. Das Problem ist, dass das eigentlich nur so, das ist so die Kirsche auf der Torte eigentlich. Also das Darunterliegende, die schwierige Arbeit, die meistens immer noch strukturelle Veränderungen braucht, die sieht man nicht. Will man vielleicht auch nicht sehen, weil das eben anstrengend ist und das natürlich auch Veränderungen bedeutet. Und dann sieht man das, was man ziemlich einfach umsetzen kann. Also einfach im Sinn von, ja, das können wir in Auftrag geben, das kostet eine bestimmte Anzahl Geld, das dauert so und so lange und dann haben wir diesen Raum und haben wir diese Person. Also ich find's falsch zu sagen, Innovationstheater liegt oder es wird vor allem gespielt von den Personen mit Innovationsverantwortung, weil sehr häufig sind das Personen, die eigentlich sehr, sehr, sehr ein tiefes Verständnis haben für Innovation, sondern sie werden fast schon gezwungen, von oben so zu tun, als ob. Wenn sie es nicht tun würden, dann würde man wahrscheinlich dann sagen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ich möchte eigentlich bunte Post-its sehen. Mhm. Also fast schon ein bisschen übertrieben gesagt. Also das ist so, das ist ein Systemfehler. In der Soziologie sagt man dem Isomorphie. Also man vergleicht, was andere tun und tut eigentlich dasselbe auch. Und ich meine, die anderen tun das ja auch. Also man schaut bei denen ab, die auch abgeschaut haben. Und das führt dann so zu einem Innovationstheater.
Also wenn ich in der Metapher des Innovationstheaters bleibe, liegt es eigentlich mehr an der Regie und den Regisseuren und die das Stück ausstatten, aber gar nicht an den Schauspielerinnen oder Akteurinnen, sie so selbst, sondern wirklich, es ist ein Regiefehler.
So, lass mich jetzt endlich Hamlet spielen und sagen, nee, die Perücke stimmt noch nicht. Also und die wollen ernsthaft Innovation machen, aber das, genau, die Regie die hat den Eindruck, dass das noch nicht Innovation ist, was die eigentlich tun, wenn sie es einfach lassen würden.
Und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass das gefährlich ist, wenn man Innovationstheater spielt, weil es natürlich mit dem Begriff Innovation etwas macht. Ja, was ist damit gemeint?
Ja, ich meine, schlussendlich, was passiert? Man hat dann ja in den Augen, vor allem von denen, die das ja in Auftrag gegeben haben, hat man ja Innovation versucht. Und es hat nicht funktioniert. Also hört man dann irgendwann wieder auf. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Österreich ist. In der Schweiz haben wir jetzt gerade immer schlimmer.
Nein,
aber in der Schweiz haben wir jetzt gerade aktuell so ein Sterben von Innovationslabs. Mhm. Und ich meine, das hatten wir jetzt schon ein paar Jahre, aber jetzt sind auch die großen Alten, die man immer so gesagt hat, okay, die sind jetzt schon fast 10 Jahre da. Mhm. Und die haben auch tatsächlich so die eine oder andere Innovation auf den Markt gebracht. Also es ist nicht so, dass die nichts getan haben. Die werden jetzt, also fast schon so im Monatetakt gibt es wieder eine Nachricht, das wurde wieder abgestellt. Und das passiert eben, wenn man dann Innovationstheater spielt und dann irgendwann gibt es vielleicht einen Führungswechsel. Mhm. Und die schauen dann drauf, ja, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Okay, die haben mit Lego gespielt, brauchen wir im Moment nicht mehr, also weg damit. Ja, ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang noch, dass ein Unternehmen, das jetzt gerade mit Innovation aufgehört hat, die haben nur ein Team, haben sie belassen, und zwar ist es das Team, welches anderen Unternehmen Innovation verkauft. Auch spannend.
Also Teil des Geschäftsmodells, aber nicht das eigene. Also
genau, sozusagen genau.
Ein Teil des Geschäftsmodells.
Verändert die anderen, aber nicht uns.
Verändert die anderen, aber nicht uns, genau. Jetzt bist du ja wirklich jemand, der ganz stark dafür plädoyiert, sozusagen radikale Innovation auch zu denken. Und kann man vielleicht einfach nur damit mal einen gemeinsamen Begriff haben. Wie unterscheidest du inkrementelle und radikale Innovation?
Genau, also sehr wichtig, von Definitionen zu sprechen, weil es, ich glaube schon allein der Begriff Innovation, der hat so viele Definitionen. Also wenn man es nicht definiert, dann redet man aneinander vorbei. Und auch radikale Innovation, der Begriff, der hat auch verschiedene Bedeutungen. Ich für mich definiere das so, in Abgrenzung zur inkrementellen Innovation. Inkrementelle Innovation ist, wenn ich eine bestehende Lösung nehme und die versuche besser zu machen. Mhm. Also schneller, günstiger, schöner, was auch immer. Das heißt, eigentlich folge ich dem Pfad, den ich schon eingeschlagen habe. Klassisches Beispiel, wenn wieder irgendwie so ein neues Smartphone auf den Markt kommt, dann ist es, keine Ahnung, größer, der Display ist besser, die Kamera ist schärfer und so weiter. Das ist so, das haben wir schon gesehen bei den letzten Modellen, das wird jetzt immer noch besser. Klassische inkrementelle Innovation. Und die radikale Innovation, das kommt vom Wort Radix, Wurzel, da geht man also zurück zur Wurzel und fragt sich, warum haben wir überhaupt die Lösung, die wir heute haben? Was ist das dahinterliegende Problem oder Bedürfnis, das wir damit lösen? Und könnte man das auch anders lösen? Die Antwort ist meistens ja. Also die Wirklichkeit, die wir haben, ist eine von ja fast unendlich vielen Möglichkeiten, wie es sein könnte. Die Frage ist natürlich, gibt es bessere Alternativen? Und das muss man dann rausfinden. Also da geht es viel experimentieren und so weiter. Aber es ist eine andere Lösung für ein Problem oder ein Bedürfnis. Das ist die radikale Innovation.
Und das ist das Schöne, wenn man deine Bücher liest, nämlich wenn man tatsächlich alle drei liest, man hat ja immer wieder mal eine Verbindung. Und ich habe hier in deinem neuesten Werk, das ist das Luther für Innovatoren, wir haben übrigens diese Bücher auch hier alle wunderbar da und ihr könnt auch, wenn sie euch gefallen, diese Bücher natürlich dann auch erwerben, auch eventuell mit einer schönen Widmung von dir, das haben wir jetzt gerade abgesprochen, aber vor Publikum kannst du jetzt nicht Nein sagen.
Das Einzige, was ich mitgebracht habe heute, ist ein Stift.
Wunderbar, ja. Sehr gut. Aber das ist das Schöne, wenn man nämlich bei Luther für Innovatoren reinschaut, dann sieht man, du hast ja Thesen aufgestellt, auf die komme ich dann gleich noch zu sprechen. Und in einer These behauptest du etwas, was du hier auch schon ausgeführt hast, nämlich eine These lautet, ein Unternehmen, das nur auf Verbesserungsinnovationen setzt, lebt gefährlich. Warum ist es so gefährlich oder warum genügt es nicht mehr, nur auf inkrementelle Innovation zu setzen?
Also gibt es zwei Facetten. Das eine ist, das hat mit dem abnehmenden Grenznutzen zu tun. Ich kann etwas nicht ewig lang besser machen. Also klassisch kennen wir das, wenn ich eine neue Sportart beginne oder ein Instrument beginne zu spielen, dann habe ich am Anfang ganz große Fortschritte und dann irgendwann wird es dann immer weniger. Und das passiert auch bei Produkten, Dienstleistungen und so weiter. Also irgendwann mal wird es dann zwar schon besser, aber der Aufwand, den ich brauche, um besser zu werden, im Verhältnis zu dem, wie es besser wird, der nimmt ab. Das Zweite ist, die Welt dreht sich halt einfach auch sehr schnell. Wir sind in einer sehr globalen, vernetzten Welt. Also das ist nicht mehr nur, wenn hier in Linz jemand anders das Gleiche tut wie ich, dann ist das mein Konkurrent, sondern das ist auch in China ein Konkurrent und in den USA ein Konkurrent. Also Es geht nur so lange gut, wenn alle nur inkrementell innovieren. Mhm. Das Problem außerdem noch bei inkrementeller Innovation ist, dass sich in einer Branche meistens alle mit den gleichen Themen beschäftigen. Das heißt, man innoviert inkrementell die gleichen Details, die gleichen Facetten, die gleichen Elemente wie die anderen auch. Und dann ist so der klassische Wettkampf. Jetzt habe ich einen besseren Display als du, nächstes Mal hast du dann einen besseren Display als ich. Das funktioniert nicht lange.
Ich glaube, Automobilindustrie ist auch
Automobil ganz schön. Ja, genau. Aber in der These geht es noch um was anderes. Und zwar, radikale Innovation geht ja darum, auf das Problem zurückzuschauen. Also, welches Problem lösen wir? Und ich habe hier das Beispiel drin, einfach eine Metapher. Wenn ich irgendwie so ein Loch in der Decke habe und das tropft, dann kann ich dann Eimer drunter stellen und habe ich das Problem für eine Weile gelöst. Und jetzt kann ich inkrementell diese Eimerlösung verbessern und dann stelle ich eine Badewanne hin oder was auch immer und mache ein ausgeklügeltes System und denke dann jedes Mal, es ist wieder gelöst. Aber ich habe eigentlich das eigentliche Problem nicht gelöst. Mhm. Und das ist bei der inkrementellen Innovation, schaut man ja nicht auf das Problem zurück. Mhm. Das heißt, wenn ich nur das mache, dann versuche ich eigentlich immer nur ein Problem zu lösen, das vielleicht heute eine ganz andere Möglichkeit hätte, das Problem ganz zu lösen. Auf das geht eigentlich diese These zurück, genau.
Und dazu hast du ja auch eine Logik, heute würde man neudeutsch sagen, ein Framework irgendwie entwickelt und aufgestellt, mit verschiedenen Rollen in der Innovation. Weil es natürlich auch immer geht, du beschäftigst dich viel mit Klein- und Mittelunternehmen, Unternehmen bis zu 500.000 Mitarbeitern, und wie die wirklich auch ihre Innovationskraft stärken können. Was ich da erlebe aus meiner Praxis ist, dass es oftmals heißt, naja, Innovation, das macht jemand bei uns in Teilzeit oder das macht jemand mit oder das machen wir alle on top, ja, weil alle müssen wir innovieren und das soll on top und jetzt müssen wir die extra Meile für Innovation gehen. Du hast eine These aufgestellt hier, eine ganz kurze, deswegen zitiere ich sie nochmal gerne, nämlich Innovation ist kein Anhängsel, keine Nebenaufgabe. Und damit vielleicht einfach auch mal das Buch so ein bisschen klarer wird, du beziehst dich ja auch immer auf ein Luther-Zitat dabei. Und das Luther-Zitat zu deiner These, dass Innovation kein Anhängsel und keine Nebenaufgabe ist, lautet: Ein Geist, der mit verschiedenen Geschäften umgeht, kann sich nicht sammeln. Das finde ich besonders schön. Was braucht es denn da so für Rollen in der Innovation? Was hast du für eine Erfahrung? Geht das nebenbei Teilzeit oder nicht? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage, aber dennoch, was sind hier deine Ideen und Gedanken dazu?
Ja. Also es ist kein einfaches Thema, und zwar vor allem, weil wenn ich eben mit KMUs, also ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, das Häufigste ist tatsächlich, wir haben niemanden, der wirklich diese Aufgabe hat, also die Verantwortung, die offizielle Verantwortung für Innovationen, sondern das ist irgendwie auf alle verteilt. Mhm. Wir haben so einen Ideenbriefkasten und da gibt es irgendwie so einen Ausschuss an Personen, die das dann regelmäßig, sehr unregelmäßig und mit den großen Abständen dann jeweils dann anschauen, weil da ist fast nichts drin. Also das sind so die häufigsten Dinge, die ich sehe. Und das zweithäufigste ist, da gibt es jemanden, der hat die Verantwortung, der oder die, aber nicht nur. Also die Person hat dann noch andere Aufgaben. Also eigentlich ist es eine andere Aufgabe plus Innovation in der Regel. Und ich finde auch eben, das Luther-Zitat passt hier ganz gut. Das Problem ist ja, zum einen ist schon ein Problem, wenn man verschiedene Aufgaben hat. Das ist alleine schon ein Problem, Fokus zu haben. Und das Zweite ist, wenn man verschiedene Aufgaben hat, dann muss man versuchen, dass die alle irgendwie gleichwertig irgendwo Priorität in meinem Kopf haben zumindest. Und das geht natürlich mit Innovation extrem schlecht, weil Innovation ist weniger greifbar, weniger dringend in der Regel. Es spielt keine Rolle, wenn ich es erst morgen oder übermorgen mache. Und morgen, übermorgen kommt nie. Es ist teuer, kommt gerade nicht so viel zurück. Es widerspricht vielem, was wir eh schon tun. Also die Strukturen, die wir aufgebaut haben, sind nicht für was Neues. Also es hat ganz viele Gründe, warum ich es jetzt nicht gerade machen sollte oder nicht in der gleichen Priorität. Die Ressourcen in einem Unternehmen sind ja begrenzt und die Innovation braucht auch Ressourcen, wenn auch wesentlich weniger. Aber wenn ich dann entscheiden muss zwischen, setze ich es dahin, wo es unsicher ist, in der Zukunft liegt, gegen die Strukturen geht und so weiter, oder da, wo ich schon irgendwie morgen Ergebnisse sehe, dann mache ich das erst. Also das funktioniert in der Regel sehr schlecht, also eigentlich gar nicht. Von dem her, genau. Innovation geht aber in Teilzeit, wenn das die einzige Aufgabe ist. Also es geht gar nicht darum, dass man Vollzeit arbeitet, richtig, sondern man kann auch, aber es soll eben nicht noch konkurrenzieren. Fokus. So, Fokus. Genau, was braucht es für Rollen? Ich habe in meinem ersten Buch 5 Rollen definiert. Ich würde sagen, es gibt natürlich mehr als diese 5, Aber das sind so meiner Meinung nach die fünf wichtigsten. Die können durchaus zum Teil auch in der gleichen Person liegen.
Ja.
Also das ist ja mehr so eine Rollendefinition, weniger wie viele Personen das es braucht. Weshalb es auch so eine schwierige These ist oder ein Thema ist, ist, weil KMUs im Gegensatz zu großen Unternehmen, die können sich häufig nicht leisten, dass sie jetzt einfach noch ein paar Personen haben, die jetzt irgendwie was tun, was jetzt für den Alltag oder für das Kerngeschäft nichts bedeutet. So. Mhm. Also vor allem jetzt Unternehmen, ich sage mal so vielleicht so 200 Mitarbeitende oder so, sie sagen sich dann so, ja, jeder hat eine wichtige Aufgabe fürs Kerngeschäft, ich kann gar nicht ein Team bilden für Innovation. Aber es ist auch nicht nötig, also ich brauche kein Team. Wichtig ist, dass ich die Rollen habe und eine Struktur habe, die es trotzdem ermöglicht, dass man diese zeitlichen Freiräume dennoch hat. Ich habe unter den wichtigsten Rollen, habe ich zuallererst ich nenne das die Sponsorin, also das erste Buch ist ja im generischen Femininum geschrieben, also die Männer sollen sich mitdenken und deshalb heißt die Rolle dann auch die Sponsorin und damit meine ich weniger, dass die geldgebende Person, sondern eine Person, die hinter diesem Anliegen steht und die dem ganzen Thema Innovation auch ständig den Rücken stärkt, weil wenn das nicht da ist, dann es gibt immer Gegenwind gegen Innovation. Und wenn keine Person mit hoher formaler Macht da ist, die sagt, die Innovation ist wichtig, auch wenn es mal irgendwie wirtschaftlich nicht gut steht, dann ist die Innovation nach weniger als 3 Jahren wahrscheinlich weg wieder. Das ist die erste Rolle. Die ist nicht so einfach, vor allem ist das keine, die man einfach so noch nebenbei rekrutieren kann. In der Regel ist so, entweder hat man so eine Person im Unternehmen oder man hat sie nicht. Und wenn man sie nicht hat, dann hat man es extrem schwer mit Innovation. Aber jetzt mal gegeben, dass man so eine Person hat, die auch dazu steht, quasi Innovation ist mir wichtig, meine Aufgabe. Dann habe ich auf der Gegenseite, auf der Seite der Innovation, habe ich ich habe es hier die Lead-Avantgardistin genannt. Ich finde es ein bisschen sperriger Begriff. Ich wollte nicht die Head of Innovation nennen, weil ja alle fünf Rollen für Innovation wichtig sind. Aber das ist die Person, die quasi diese ganze Innovation leitet. Das muss nicht die kreativste Person sein, es ist nicht die Aufgabe, selbst Ideen zu generieren, aber sondern eine Person, die die richtigen Rahmenbedingungen, die Struktur, die Kultur, das Ambiente und so weiter schafft. Mhm. Und gleichzeitig auch die Brücke, also wir haben noch eine andere Rolle, die Brückenbauer, aber sie muss die Brücke zum Management, muss von der Lead-Avantgardistin kommen. Das heißt, ein bisschen überspitzt, es muss eine Person sein, die zwei Sprachen spricht. Also sowohl die Sprache der Kreativen, als auch die Sprache des Top-Managements. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Sprachen.
Es geht um Anschlussfähigkeit, also auch in der Sprache, in der Wirklichkeit der Person.
Also zum Beispiel KPIs ist so ein großes Thema, oder? Ich glaube, so in der Welt der Geschäftsleitung, da muss man mit gewissen KPIs kommen, früher oder später. Ich versuche immer, das Thema ein bisschen rauszuschieben, bis man eine gewisse, eine Vorgehensweise etabliert hat und auch weiß, was können wir messen und was macht Sinn. Aber irgendwo ist genügt nicht, wenn ich einfach komme und sage, wir haben wieder eine Wand mit Post-its geklebt. Mhm. Das macht die Geschäftsleitung nicht happy. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch hingehen und nicht mit diesen harten KPIs dann meine kreativen Personen dann wieder nerven, weil die wollen was anderes tun. Mhm. Also diese Brücken zu schlagen. Dann gibt es die Kreativen selbst. Ich habe das die Avantgardisten genannt. Auf die gehen wir gleich danach noch ein bisschen
tiefer ein,
genau. Und wir haben noch die Brückenbauer, auf die gehen wir auch noch ein. Genau. Und die letzte Rolle der fünf sind die Know-how-Träger oder die Experten. Das sind Personen, die im Kerngeschäft drin sind, viel Know-how haben über das, was sie tun. Das Schwierige an der Rolle ist, das ist ja eigentlich eine einfache Rolle. Jedes Unternehmen hat viele Experten, hoffentlich. Sonst hat man wahrscheinlich schlecht rekrutiert. Aber auch wieder ein bisschen plakativ gesagt, ein Experte ist jemand, der sehr viel von sehr wenig versteht. Und wenn man jetzt in diesem Gebiet hinkommt und sagt, ich hinterfrage das, worin du gut bist, oder ich habe eine andere Idee, wie man das auch tun könnte, worin du gut bist, dann gibt es nur wenig Personen, die dann sagen, okay, lass mich mal hören. Ich challenge mich, sondern die meisten sagen, geht nicht. Ich weiß es, ich habe es so gelernt. Das heißt, man muss hier Personen finden, die offen genug sind, auch mal hinzuhören und zu sagen, okay, obwohl es zwar nicht so in den Lehrbüchern steht und ich es nicht so gelernt habe, ich möchte mal hinhören. Und das ist nicht so einfach, genau.
Und jetzt haben wir uns ja im Vorfeld die zwei besonderen Rollen rausgepickt, Avantgardistinnen, Brückenbauerinnen, die du als besonders wichtig findest. Ich glaube, die Brückenbauerinnen sogar noch etwas mehr.
Genau.
Aber lass uns einmal zuerst über die Avantgardistinnen sprechen. Mhm. Also nicht Lead-Avantgardist, was man vermeintlich als Head-Off bezeichnen würde, sondern die Avantgardistinnen, die dann
genau
hier in der Innovation eine große Rolle spielen.
Genau, das ist wahrscheinlich die erste Rolle, an die man denkt. Die erste Rolle ist wahrscheinlich die verantwortliche Person für Innovation, aber meistens denkt man auch, das ist dann gleich die kreative Person dann auch, also alles in einem. Das ist die Person, die mit den Ideen kommen soll und so weiter. Und da denkt man häufig an Personen, die sehr kreativ sind. Das sind so diejenigen, meistens weiß man schon so ein bisschen, wen man meint im Unternehmen. Mhm. Aber das sind schon wieder die, die immer mit diesen Ideen kommen. Jetzt haben wir eine Rolle für die. Jetzt können wir dieses Chaos irgendwie kanalisieren vielleicht. Das Problem hier bei dieser Rolle, obwohl sie eigentlich sehr offensichtlich ist, ist, ich muss schauen, dass es nicht Personen sind, die schon zu stark in meiner Branche und meinem Geschäftsmodell und meinem Unternehmen zu Hause sind. Denn das ist halt einfach sehr menschlich, dass wenn ich schon ein paar Jahre im Unternehmen arbeite und ich meine Dienstleistung, meine Produkte sehr gut kenne, dann werde ich in diesem Gebiet wahrscheinlich nicht völlig anders denken können. Also vielleicht gibt es Menschen, die es können, aber es fällt auch mir sehr schwer.
Also wenn es ganz anders wäre, wäre ich vielleicht sogar schon weg aus dem Unternehmen.
Ja, genau.
Entweder ich würde entfernt werden oder ich würde mich selbst entfernen. Ja.
Genau. Und das sind ja meistens Personen, die zwar, wenn es um andere Themen geht, durchaus sehr kreativ sind, aber im eigenen Umfeld dann Mühe haben. Und das ist überhaupt nicht, also es ist rein menschlich. Das heißt, gut ist es, Personen zu nehmen, die von meinem Unternehmen noch nicht so viel Ahnung haben. Mhm. Vielleicht sogar von der Branche nicht. Also ich habe jetzt einen meiner langjährigen Kunden, ist aus der Energiebranche. Und ich habe selbst mal als Innovationsmanager in einer Energiebranche gearbeitet. Das ist schon über 10 Jahre her. Und die Themen sind heute noch genau die gleichen wie damals. Und man nimmt auch die gleichen Begriffe dafür. Mhm. Und das liegt unter anderem auch daran, dass man die Personen aus den gleichen Universitäten holt. Mhm. Oder aus Unternehmen aus der gleichen Branche. Die wechseln dann von einem Unternehmen zum anderen. Da kann nicht so viel Innovation passieren. Das heißt, holt mal irgendjemanden von völlig einer anderen Branche. Also habt den Mut, auch hier Experimente zu machen. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es passt nicht. Mhm. Und dann passt es meistens von beiden Seiten nicht und dann trennt man sich im Guten.
Das heißt, das Argument ist eigentlich blödsinnig zu sagen, wir können nur jemanden aus der Branche nehmen, weil unser Geschäft, das erklärt mir übrigens jede Branche, unser Geschäft ist so kompliziert und auch komplex, mittlerweile muss man ja komplex dazu sagen, dass wir jemanden brauchen, der die Branche versteht. Wenn der nicht kommt, dann wie soll denn der was Neues in der Branche machen? Eigentlich ist das
kontraproduktiv. Ja, ist ein blödes Argument. Meine Erfahrung ist, es gibt solche Branchen, die tatsächlich sehr kompliziert und komplex sind. Mhm. Finanzbranche, aber auch Energiebranche oder so. Aber die sind so kompliziert, dass sogar die Personen, die schon lange da arbeiten, nicht das ganze System so wirklich verstehen.
Ja.
Das heißt, es spielt keine Rolle, wenn ich jemanden nehme, der es gar nicht versteht. Und da gibt es Branchen, die, man meint, sie seien kompliziert, aber die sind eigentlich ziemlich schnell erklärt. Auch da spielt es keine Rolle, wenn ich jemanden nehme, der keine Ahnung hat. Von dem her ist es ein blödes Argument. Also gebt den Personen, die von völlig woanders kommen, eine Chance. Die sind nicht so dumm.
Lass uns über die Brückenbauerinnen reden. Das ist so die spannendste Rolle, glaube ich, die in deinem Framework auch vorkommt. Was meinst du mit den Brückenbauerinnen? Mhm. Was müssen die Besonderes können auch? Natürlich auch, was ist so ihre primäre Aufgabe auch, die sie zu erfüllen haben?
Ja, also das ist tatsächlich auch die letzte Rolle, die ich hier noch, also ich hatte in meinem First Draft war die noch gar nicht drin. Da hatte ich 4 Rollen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, auch bei meinen Mandaten, die ich habe, eine große Schwachstelle in der Innovation ist der Übergang von Exploration, wenn man so möchte, also von der Entdeckungsphase. Wir wissen noch nicht, welche Lösung, bis hin zu, jetzt haben wir eine Lösung, die ist auch getestet, rüber ins Kerngeschäft. Jetzt müssen wir es noch umsetzen. Und da gibt's eigentlich so, ich sag mal plakativ, 2 Lösungen. Das eine ist, die Personen, die vorher schon dran waren, die machen danach noch weiter. Mhm. Was meine Erfahrung ist, dass die meisten Personen, die das am Anfang sehr gerne tun, nicht so viel Lust haben, danach noch irgendwie sehr lange Umsetzung zu machen. Mhm. Weil das Personen sind, die sehr gerne neue Konzepte überlegen, die an dem Neuen, an diesen Experimenten arbeiten. Also ich kenne viele Leute, die danach dann auch irgendwann aufgehört haben, weil sie dazu verdonnert wurden, das noch umzusetzen. Und das andere wäre dann die Übergabe. Mhm. Und hier passiert dann sehr häufig halt dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Das sieht dann so aus, wenn ich, also angenommen, keine Ahnung, ich schreibe ein Buch mit dir zusammen und ich sage so, mach du mal den ersten Draft, ich schaue noch gar nicht rein und dann gibst du mir den ersten Draft und ich lese dann, was du geschrieben hast, dann werde ich wahrscheinlich, das ist auch ein bisschen menschlich, werde ich zuerst mal schauen, was ist alles nicht gut. Also, das hätte ich anders geschrieben, ja. Na, das ist nicht gut. Das ist aber schon ein bisschen eine Mindset-Geschichte natürlich auch. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich schaue jetzt mal besonders auf das, was gut ist und werde wahrscheinlich dann ganz vieles finden. Mhm. Aber ich glaube, es ist sehr einfach, zuerst mal zu sagen, das hier ist, das hätte ich anders gemacht, das hätte ich anders gemacht. Und das ist halt bei Innovationen auch so. Ich bekomme was. In der Regel ist es auch noch so, ich habe eigentlich eh keine Zeit dafür. Das kommt noch on top jetzt von irgendwo anders. Es ist noch nicht so ganz ausgegoren, es macht noch keinen so Sinn und jetzt muss ich das machen. Dann habe ich auch noch Angst, dass wenn es dann floppt, dass ich dann vielleicht die Schuld dafür bekomme. Also ist es gut, am Anfang schon zu sagen, die Fehler sind eh schon da von Anfang an. Ich kann schon umsetzen, aber es macht es nicht besser. Es ist eine sehr, sehr schwierige Übergabe. Und deshalb macht es irgendwie Sinn, dass diese Übergabe fließend funktioniert. Also, dass diejenigen, die das dann umsetzen, auch schon früh eingebunden werden. So. Jetzt könnte ich aber sagen, okay, das ist ein strukturelles Prozessproblem. Das kann man prozessual lösen. Stimmt, man kann das prozessual irgendwie lösen. Aber die Rolle ist eigentlich die, zu sagen, es gibt Personen, die in beiden Welten zu Hause sind. Ich habe jetzt ja zwei Töchter, die ältere ist im Kindergarten, kommt jetzt dann in die Schule. Und das ist so ein Phänomen, das wir wahrscheinlich alle aus der Schule kennen. Wir werden in eine Schule quasi hinein delegiert, so. Ich kann nicht wählen, in welche Klasse ich komme, mit wem, dass ich komme. Und dann ist das ziemlich schnell meine Schule und oder meine Klasse und die anderen Klassen, das sind die blöden Klassen. Und wenn es dann Schule gegen Schule ist, dann ist es meine Schule und die anderen Schulen sind die blöden Schulen. Und innerhalb meiner Klasse sind es meine Clique und die anderen Cliquen sind die blöden Cliquen. Also es ist sehr menschlich, quasi so Gruppen zu bilden. Und wenn ich natürlich hier im Kerngeschäft drin bin, dann sind die in der Innovation, das sind die Spinner. Ja. Wenn ich in der Innovation bin, das sind die anderen, die Verhinderer. Mhm. Das heißt, es besteht hier ein Bedürfnis oder das ist der Need quasi, dass hier eine Brücke geschlagen wird zwischen diesen zwei Welten. Und der Vorschlag, den ich hier mache, und der wurde jetzt auch schon in ein paar Unternehmen wirklich auch so nach dem Vorbild geprobt, also das Mikrofon ist aus.
Ausfall.
Sprich, darf ich deines?
Ja, sehr gerne.
1, 2, 1, 2. Ah, das ist nicht ganz so laut eingestellt. Genau, der Vorschlag, den ich hier gebracht habe, und das war noch damals, als ich es geschrieben habe, das war wirklich einfach mal so, ich habe es mir so ausgedacht, ist zu sagen, wir nehmen Personen, die aus dem Kerngeschäft kommen und da auch schon eine Heimat haben und gibt denen Teilzeit die Aufgabe, im Innovationsteam mitzumachen. Eben, das kann man verschieden planen. Ich muss dafür kein Innovationsteam haben, wenn das nicht möglich ist. Also es gibt hier verschiedene Formen, aber es geht darum, dass es Personen gibt, die eigentlich in beiden Welten zu Hause sind. Und das alleine führt dazu, dass aus der Innovation Dinge automatisch zurück ins Kerngeschäft kommen, weil man spricht darüber, was macht ihr eigentlich da bei der Innovation? Und auf der anderen Seite auch. Übrigens, ich habe den Eindruck, dass, keine Ahnung, Compliance hier ein Problem haben könnte, wenn wir das in diese Richtung gehen. Ich habe das so gehört oder was auch immer. Also Flurfunk funktioniert da und das führt schon mal zu einer gewissen Brücke. Und das sind auch Personen, die danach diesen Übergang auch quasi dann übernehmen können und dafür sorgen können, dass dieser Übergang irgendwie gut funktioniert.
Jetzt klingt das, ich versuche es ohne Mikro und ich glaube, ich bin gut verständlich. Jetzt klingt das ja nach einer sehr herausfordernden Rolle. Also die anderen Rollen sind für mich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen klarer. Das sind die Kreativen, die tatsächlich viele Ideen haben. Da gibt es jemanden, der das organisieren kann, das Innovationsthema. Da gibt es hoffentlich Führungskräfte, Management, die das versteht, stark dahinter steht. Und jetzt klingt nach einer sehr herausfordernden Rolle. Was würdest du sagen, was sind das für Typen, die die besten Brückenbauerinnen sind für Innovation? Kannst du das beschreiben?
Ich weiß gar nicht, ob das die schwierigste Rolle ist, ja? Tatsächlich, weil vieles passiert fast schon automatisch, wenn man diese zwei Hüte anhat. Aber ich würde sagen, es sind Personen, die sehr empathisch sind. Also Personen, die merken, wenn was irgendwie nicht stimmt, auch wenn man es nicht sagt. Weil viele dieser Konflikte, die werden auch nicht offen ausgetragen. Also das kennt man vielleicht auch so in der Innovation. Alle sagen ja zu einem Innovationsprojekt und dann irgendwann mal sagt man trotzdem nein. Und keiner weiß warum. Aber irgendwie hat man es vielleicht schon gespürt vorher, dass da irgendwas im Busch ist. Und ich glaube, das sind Personen, die sowas vielleicht auch spüren und sagen, hey, auch wenn die jetzt Ja gesagt haben, ist euch aufgefallen, dass das vielleicht nicht ein Ja aus dem Ganzen, aus vollem Herzen gekommen ist. Lasst uns hier mal nachschauen, was da eigentlich dahinter steckt und so weiter.
Du schreibst in diesem Buch ja auch über Kultur, aber du schreibst auch über ein Menschenbild und du schreibst auch über ein positives Menschenbild, das aus deiner Sicht förderlich ist auch für das Thema Innovation. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Warum ist das so?
Genau. Also das Menschenbild, auf das ich eingehe, ist, das ist bekannt unter diesem Menschenbild X und Y, vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt so dieses Menschenbild quasi, wenn ich glaube, der Mensch oder meine Mitarbeitenden sind per se faul und wenn ich jetzt nicht irgendwelche Ziele setze und kontrolliere, dann machen sie eh nichts. Und ich muss auch genau eben auf die Finger schauen und jeden Schritt und so weiter. Und das Problem bei diesem Menschenbild ist, dass es auch solche Menschen reproduziert. Also man wird so, wenn man so behandelt wird. Einfach, also wenn ich einen Chef oder eine Chefin habe, die alle Schritte kontrolliert, dann werde ich mich auch darauf einlassen und werde quasi jeden Schritt kontrollieren lassen, mache aber auch nicht mehr. Und das führt dann dazu, dass die dann den Eindruck hat, der geht eben nicht die extra Meile. Also ich muss immer alles schauen. Also das ist so ein self-fulfilling prophecy. Und das dagegen liegende Modell ist quasi zu sagen, wir sind von Natur aus intrinsisch motiviert. Wenn man uns lässt, dann tun wir es auch. Wenn man das Ziel vorgibt, aber nicht den Weg, dann finden wir kreativ den Weg dorthin und sind auch, und das macht uns auch Spaß. Und Innovation ist halt genau so ein Ding, das braucht dieses Menschenbild, das heißt, es braucht auch dieses Vorgehen. Ich kann nicht jeden Schritt vorgeben, weil niemand weiß, welche Schritte ich gehen sollte.
Sonst wäre es keine Innovation. Ja.
Genau. Und vielleicht, also sehr wahrscheinlich ist es nicht die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte, sondern das kommt dann irgendwo. Und ich muss auch verschiedene Dinge ausprobieren und ich muss auch einen Weg einschlagen und der nicht funktioniert, weil das ist eigentlich die Regel. Ich schlage einen Weg ein, funktioniert nicht, der nächste funktioniert nicht. Und wenn ich jemanden habe, der dann sagt, jetzt hast du schon zweimal versucht, hat nicht funktioniert, lass mich mal ran. Es wird auch nicht funktionieren. Also es braucht dieses Menschenbild von, ich meine, ein mega wichtiges Thema ist Vertrauen. Ich glaube, das habe ich in mindestens eine, ich glaube sogar in zwei Thesen drin in meinem neuen Buch, wie wichtig dass das Thema Vertrauen ist, dass man muss Vertrauen schenken, Vorschussvertrauen auch. Genau, weil eben Innovation ist dieses ständige Stolpern, bis man den Weg gefunden hat.
Jetzt hast du ja dein zweites Buch. Ich möchte das ganz kurz ein bisschen thematisieren. Das zweite Buch heißt ja die Entdeckung von Noita Wonni, ein Metamodell für agile Innovation. Das Schöne an diesem Buch ist, es ist eigentlich ein Science-Fiction-Abenteuer. Ich würde es einmal so bezeichnen. Also eigentlich eine Geschichte, die du da schreibst, von einer Astronautin, die sich auf eine Reise begibt und dieses Tagebuch schreibt, das fällt dann dir in den Händen. Ist eine schöne Geschichte. Ohne zu sehr auf die Geschichte einzugehen, weil ich würde spoilern. Warum ist Storytelling und warum ist das Erzählen von Geschichten im Bereich Innovation so wichtig?
Ja, also ich glaube, das ist ein unterschätztes Element in der Innovation. Also nicht, dass ich nicht glaube, also es kommt immer wieder vor, dass man über Storytelling erzählt, aber ich glaube, es ist noch unterschätzt, wie wichtig das Storytelling ist. Man kann es ganz schön an Büchern zeigen. Also man sagt ja immer, don't judge a book by its cover. Und dennoch, wenn das Cover nicht gut ist und ich das Buch nicht lese, dann kann ich es auch nicht judgen. Also ich muss es muss mir zuerst ja schmecken, das Ganze. Ja. Und das Cover ist eigentlich wie die Story bei der Innovation. Ich muss eine gute Story erzählen. Und das Spannende an der Innovation ist ja die, dass ich, außer ich bin ein Startup, Startups haben ja das Problem zwar auch, aber ein bisschen weniger, aber Startups müssen ja vor allem im Markt verkaufen. Und in bestehenden etablierten Unternehmen ist mein erster Verkauf meiner Innovation intern.
Ja.
Also ich muss zuerst die internen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger überzeugen, dass es sich lohnt, hier weiterzumachen, Ressourcen zu investieren. Und das ist eine völlig andere Story, die ich da erzählen muss, als die danach auf dem Markt. Das heißt, ich muss fähig sein, zwischen ganz unterschiedlichen Perspektiven zu wechseln und auf mein Gegenüber einzugehen und zu sagen, ja, welche Story erzähle ich jetzt? Und mit Story meine ich wirklich das ganze Paket um die Innovation rum. Also ich war jetzt erst gerade vor ein paar Tagen an so einem Event, da wurde ich jetzt eingeladen als Keynote-Speaker und ich durfte dann auch zuschauen, da war so eine Pitching-Runde. Das waren so interne Startups oder interne Innovationsprojekte, die dann ihre Innovationen vorstellen durften. Das waren 8 Stück. Keines dieser 8 Präsentationen war packend, war interessant. Die haben praktisch alle, bis auf einen, glaube ich, gleich schon mit der Lösung begonnen. Mhm. Also ich stehe jetzt da und präsentiere euch die Lösung XY und erzähle ich, wie ich dazu gekommen bin.
Sehr technisch.
Sehr technisch. Ich meine, ich würde nicht in einen Film reingehen, im Kino, wo man am Anfang schon das Ende sieht und dann heißt es, und jetzt erzählen wir dir, wie es dazu gekommen ist. Also es ist extrem wichtig, dass man hier die Dramaturgie, die man ja sonst, wir Menschen lieben ja Geschichten, schon seit Urzeiten. Und die Dramaturgie ist, natürlich gibt es verschiedene Modelle, aber die ist eigentlich immer ganz ähnlich. Es geht so um dieses, es kommen Konflikte auf einen zu, es gibt Probleme. Nein, es gibt keine Lösung, sondern es gibt noch mehr Probleme. Und wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich dann denke, da komme ich nie wieder raus, dann komme ich doch wieder raus. So, eigentlich ist das so das Klassische, das lieben wir. Und bei der Innovation wäre es ja nicht so schwierig. Ich muss zuerst sagen, welches Problem gibt es, was wir herausgefunden haben? Was haben wir bis anhin versucht, um das zu lösen? Warum hat es nicht geklappt? Warum haben es auch andere nicht geschafft? Warum schafft das niemand? Und dann sollte man an einem Punkt sein, wo man sagt, ich glaube, das schafft auch effektiv niemand. Dann sage ich, wir haben eine Lösung. Ich meine, dann hat man die Leute. Also Storytelling ist hier extrem wichtig.
Jetzt ist ja dein, ich probiere es vorsichtig, funktioniert gut, danke. Dein drittes und neuestes Buch, Luther für Innovatoren, das ich schon genannt habe, ist ja auch schon sehr catchy natürlich, vom Titel her. Du hast ja Martin Luther gewählt, der war ja ein bekannter Reformator und natürlich, man könnte auch sagen, ein Innovationsdenker eigentlich. In einem großen Maße, aber diese Innovationsdenke hat ihn ja nicht sonderlich beliebt gemacht. Er wurde ja verfolgt, er musste sich verstecken, er hat unter anderem Namen gelebt, etc. Das passiert dir hoffentlich noch nicht.
Noch nicht.
Du wirst also nicht verfolgt. Aber warum dieses Luther für Innovatoren? Warum hast du das als Titel gewählt und warum hast du exakt 95 Thesen, die Martin Luther damals auf die Türen genagelt hat, gewählt?
Also der Titel ist erst im Prozess entstanden, weil ich, also ursprünglich war es gar nicht als Buch gedacht. Ich habe eigentlich eine Idee für ein viertes Buch und das wollte ich schreiben. Und das hier ist mehr so aus einem Challenge, das ich mir selbst gegeben habe. Ich habe mir gesagt, ich schreibe jetzt einen Monat lang jeden Tag auf LinkedIn irgendeinen Beitrag, bei dem ich versuche, irgendwas Neues, so eine neue These zu bringen, irgendwas, irgendein Thema aufzugreifen, das von ganz vielen als wahr angeschaut wird, vielleicht auch nicht hinterfragt wird, und ich hinterfrage das mal. Und daraus wurde dann mehr als ein Monat. Und irgendwann hat mir jemand unter den Kommentaren geschrieben, mach doch ein Buch draus. Und das war das erste Mal, als ich gedacht habe, eigentlich ist es ein ziemlich einfaches Konzept für ein Buch, weil diese hier, die waren ziemlich aufwendig, so von das hier vor allem, das war ein extrem aufwendiges Buch, weil es irgendwie von vorne bis hinten irgendwie Sinn machen muss. Und das hier ist ja eine Kollektion eigentlich von kurzen Texten. Und dann hatte ich schon so um die 60 Texte ungefähr. Und erst dann kam mir so die Idee, okay, das sind ja eigentlich Thesen. Und wer hat auch Thesen geschrieben? Martin Luther, 95. Okay, das ist mein Ziel, 95 Thesen. Und dann habe ich auch tatsächlich, ich habe über 100 Thesen geschrieben, damit ich dann auf diese 95 wieder zurückstufen konnte. Und dann lag es ein bisschen auf der Hand, dann das irgendwie auch mit Martin Luther, also Luther für Innovatoren zu nennen. Und ich fand es im Nachhinein extrem passend, die Zitate von Martin Luther, die ich drin habe. Ich habe zu jeder These so ein Zitat drin, du hast ja vorhin eins vorgelesen. Die habe ich rausgesucht. Das sind nicht seine Thesen, sondern sind einfach Zitate aus seinen Werken. Ich habe mir versucht, eins zu wählen, das zum Zitat passt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch gemerkt, der Typ, der hatte echt gute Gedanken. Also auch darüber hinaus, so sehr, sehr moderne Gedanken auch. Also durchaus ein sehr innovativer Geist. Ich habe ja auch ganz am Anfang im Vorwort auch die These drin, ist die Reformation überhaupt Innovation? Kann man das irgendwie als Innovation betiteln? Ich selbst würde es bejahen. Natürlich ist es ein Zurück zu einem Kern. Also es ist eigentlich nicht in dem Sinn ein nach vorne schauen, sondern eher ein Zurück. Nichtsdestotrotz ist es ein Bruch mit den Bestehenden, mit dem Pfad, den jetzt eingeschlagen wurde. Also ich würde durchaus sagen, es ist eine Innovation. Ja, und das fand ich so passend. Also schlussendlich ist natürlich das schon auch ist ein bisschen hochgegriffen. Mein Martin Luther hat damit sehr viel verändert. Für das muss ich das Buch schon noch ein bisschen verkaufen, damit sich da wirklich was verändert. Aber es war für mich einfach so, zuerst einfach ein Challenge zu sagen, ich schaffe ich auch 95 Thesen. Ja.
Okay. Gut, wir werden jetzt alle 95 Thesen durchsprechen.
Sehr gut, ich freue mich.
Also ich habe mir ein paar rausgepickt, und die ich besonders spannend finde, und wahrscheinlich sind viele andere mindestens genauso spannend, aber ein paar, die vielleicht uns auch dann in Richtung eines Dialogs unter uns allen führen können. These 4.
Also ich kenne sie nicht auswendig.
Wow, ganz schön. Also die These 4 kann man im Alltag ja beobachten. Das ist ein bisschen so ein Bubble-Phänomen. Also du hast die These 4 genannt. Wird eine Sache einstimmig für gut befunden, ist Vorsicht geboten. Das gilt auch und gerade für Innovation. Warum ist das so?
Erst letztendlich wurde ich darauf aufmerksam, dass das ein Steilpass für Verschwörungstheoretiker sein kann.
Naja.
Das war eigentlich nicht die Intention dahinter. Also es geht nicht darum, dass man sagt, ah, sieht man, die Erde ist doch flach, weil alle anderen sagen. Also es geht nicht darum, sondern es geht mir eher darum, dass wenn irgendein Thema gar nicht mehr hinterfragt wird, weil es einfach als wahr angenommen wird, eben dieses Hinterfragen dann fehlt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten, also neben Neugierde auch, was jetzt im Titel da drin ist, eines der wichtigsten Fähigkeiten für die Zukunft ist, Dinge zu hinterfragen. Und auch wenn vielleicht beim Hinterfragen vieles nicht Neues dabei rauskommt, sondern ich dann sage, okay, jetzt ich bestätige das, was schon da ist, aber ich habe es hinterfragt. Und das Gefährliche ist wirklich, wenn alle sagen, so ist es. Weil wir müssen uns doch bewusst sein, dass wir eigentlich sehr wenig wissen. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo es sehr offensichtlich ist. Also je mehr wir rausfinden über Natur, über unsere Umgebung, über den Menschen, über was auch immer, finden wir gleichzeitig raus, wie viel wir eigentlich noch nicht wissen. Das heißt, mit diesem gesteigerten Wissen, das wir haben, haben wir gleichzeitig auch ein gesteigertes Wissen über unser Nichtwissen. Und ich finde das ein extrem wichtiger Punkt, eigentlich zu sagen, eigentlich ist vieles, was wir lernen, auch in der Schule, das sind die besten Annahmen, die wir bis anhin haben zum Thema. Das ist noch nicht Wissen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich meine, sonst würde Einstein hat ja quasi auch die Newtonschen Gesetze quasi auch hinterfragt und dann herausgefunden, dass es zwar im Kleinen auf der Erde stimmen seine mathematischen Formeln, aber wenn man das raufskaliert, stimmen die nicht. Das heißt, auch das ist keine Wahrheit, sondern es ist die beste Annäherung für kleine Bewegungen. Also hinterfragen ist eine super, super wichtige Fähigkeit. Deshalb vor allem hier hinschauen, wo niemand mehr hinterfragt.
Und ich finde es so spannend, weil wenn man deine Thesen dann so ein bisschen liest und vergleicht, und sie sind ja schön verknüpft auch mit den anderen Büchern, dann sind sie manchmal so steil, dass man sich denkt, so geht das jetzt im Widerspruch mit einer These, die ich vorgelesen habe oder nicht. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Du hast nämlich auch eine These aufgestellt, viel mehr als die Denkweisen von Mitarbeiterinnen sollten Entscheider die Organisationsstrukturen verändern. Jetzt hören wir überall, also Mindset ist das Wichtigste. Ich würde das ja auch durchaus unterschreiben, dass das was extrem Wichtiges und sehr limitieren kann, aber man muss sich halt auch an die Strukturen ranwagen.
Absolut. Also genau, es geht mir nicht darum zu sagen, die Denkweise und Mindset sind nicht wichtig. Ja, es ist wichtig. Nur ich glaube, das ist zu kurz gedacht und auch sehr einfach, weil es die Schuld woanders sieht. Also wenn ich als Unternehmensleitung dann sage, ich mache jetzt Mindset-Training für meine Mitarbeiterinnen, dann sage ich schlussendlich, die haben noch ein falsches Mindset. Also die sind eigentlich schuld, dass es nicht läuft. Machen wir jetzt ein Mindset-Training, dann kommt das schon gut. Das Problem ist eher das, dass die Strukturen, in denen wir arbeiten oder in denen wir funktionieren, egal welches System, hat ja Strukturen und die bestimmen, das sind eigentlich wie die Regeln des Spiels, wenn man so möchte, und die bestimmen, wie ich mich verhalte. Hier vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist effektiv ein Spiel, also wenn ich ein Spiel rausnehme, ich spiele mit meiner Frau sehr selten Schach, weil früher habe ich das noch ab und zu gemacht. Meine Strategie beim Schach ist immer so schnell wie möglich, so viele Figuren wie möglich zu fressen. Das ist einfach meine Art, wie ich Schach spiele. Sie spielt viel
Strategie. 98% aller Männer spielen
so. Eben. Ihre Strategie ist viel strategischer oder so. Und sie finden dann immer so, das ist gemein. Und ich finde dann so, ja, das ist das Spiel. Also, und ich glaube, das symbolisiert sehr schön, so Verhalten wird beeinflusst durch die Regeln. Und das ist in Unternehmen auch so. Also, klassisches Beispiel, wir müssen die Silos abbauen. Hört man fast überall. Und dennoch sind die Strukturen in Silos aufgebaut. Und sehr oft werden die auch in Silos kompensiert und in Silos ausgerechnet und die KPIs sind in Silos und so weiter und so fort. Nicht selten ist ja so, dass wenn ich jemand intern was tue, dann muss ich das intern verrechnen. Wie viele Stunden hast du jetzt für den anderen und so weiter und so fort. Was macht das mit uns? Wir beginnen natürlich in Silos zu denken. Kein Thema. Und selbst wenn ich dich mega mag, du bist im anderen Silo, dann werde ich dann trotzdem sagen, nee, ich habe im Moment keine Zeit, weil mein Silo im Moment gerade wichtiger ist und ich muss dir da die Stunden schenke ich dir jetzt nicht. Das heißt, Mindset bringt nichts. Ich werde dein Mindset trotzdem irgendwie sagen, ich finde dich toll. Und jetzt haben wir auch herausgefunden, dass wir, keine Ahnung, das und das gemeinsam haben. Aber das macht die Silos nicht weg. Also die Strukturen.
Schön, man hört ja oft, das Silo-Denken muss aufhören bei uns,
ja.
aber die Silos greifen wir nicht an.
Ja, also, genau.
Das ist eigentlich fast ein Widerspruch.
Genau,
ja,
genau. Und das zweite Beispiel, das ich auch schön finde, um das zu illustrieren, ist, wenn ich jetzt McDonald's die Tische mit so weißem Tischtuch oder so ausstatten würde und Porzellanteller und Silberbesteck hinstellen würde. Es wäre ein spannendes Experiment zu schauen, wie sich die Leute dann verhalten in McDonald's. Also ich glaube, das Verhalten wird sehr schnell durch Veränderungen in der Struktur oder in wie es dargestellt wird, wird das sehr schnell verändert. Mhm. Von dem her, ja, würde ich sagen, es braucht natürlich beides, aber wenn ich vor der Wahl stehe, mache ich jetzt zuerst Denkweise, Mindset oder Strukturen, würde ich immer zuerst Strukturen machen. Mhm. Und dann, wenn es immer noch nicht funktioniert, dann zu schauen, liegt vielleicht noch was an der Denkweise und nicht umgekehrt. Weil die Denkweise kann ich für kurz irgendwie ändern. Das wird dann vielleicht 2-3 Wochen auch plötzlich besser. Aber dann fällt das wieder zurück, weil die Strukturen haben sich nicht verändert.
Ich springe jetzt zu einer These weiter hinten in deinem Buch. Du behauptest in der These 69, um eine innovative Idee zu stärken, kann es hilfreich sein, ihren Neuigkeitsgrad gegenüber den Entscheidern herunterzuspielen. Das heißt also eigentlich spannend, man soll eine Idee vielleicht sogar kleiner machen, als sie ist. Luther sagt ja in einem Zitat, wenn man ein Ding verleiden will, so sage man nur, es ganz gewöhnlich und es allgemein bekannt, dann wird es verachtet. Das spricht ja ein bisschen gegen diese Attention Economy, das spricht ja ein bisschen gegen dass alles irgendwie gerade in den sozialen Medien schön und toll sein muss, damit es überhaupt noch in die Aufmerksamkeit gerät. Das spricht auch gegen Startup-Pitches, die natürlich immer sofort versprechen, dass alles gut wird mit den ganzen Dingen. Warum macht es trotzdem Sinn, manchmal eine Idee nicht gleich zu Beginn, muss man dazu sagen,
genau,
groß zu werden?
Ja, also es ist ein Spagat, den man eingehen muss. Weil natürlich ist es, also wenn ein Unternehmen Innovation als wichtig erachtet, dann erwartet es ja eigentlich schon, dass was Neues dabei rauskommt. Und das geht so lange gut, bis man dann die Entscheidung treffen muss, investiere ich jetzt auch viel Zeit und Geld in dieses Ding. Und dann, es gibt auch so witzige Comics dazu, wo man dann so sieht, wie man sagt, so, ich möchte was Neues von euch. Und dann kommen sie und dann sagt er, okay, und habt ihr Belege dafür, dass jemand anders das auch schon gemacht hat? Also hat es woanders auch schon funktioniert? Mhm. Was ja widerspricht dem Neuen. Und ich glaube, wenn es dann darum geht, Risiken einzugehen, ist es viel leichter, was zu tun, wo man irgendwie schon den Eindruck hat, Belege dafür zu haben, dass es funktioniert. Mhm. Und wir haben halt gerne Dinge, die uns bekannt sind. Also auch wenn auf Verpackungen steht neu und so weiter, die meisten Personen, die greifen dann trotzdem auf das Alte zu. Das heißt, wir müssen mit dem wie umgehen können, dass wir zwar die Personen, die in der Innovation arbeiten, zwar wahrscheinlich sehr gerne Neues haben, aber diejenigen, die entscheiden, dann wahrscheinlich doch irgendwo dieses Vertraute möchten. Das heißt, die Balance zwischen, es ist zwar neu in dem und dem Aspekt, aber der ist nicht riskant, weil der Rest ist bekannt oder irgendwie so. Also man muss versuchen, das so runterzuspielen, dass es nicht ganz neu ist. Ich finde da in dem Beispiel, in dem Kontext ein schönes Beispiel von scheinbar, ich war ja nicht da, aber scheinbar wurde Alien, der Film, der erste, ja so gepitcht, dass man, dass die Person, ich glaube Ridley Scott war das, glaube ich, gesagt hat, es ist wie der weiße Hai im Weltraum. Und ich finde das ganz schön, weil das irgendwie so, der weiße Hai, das war ein Erfolg, den kennen wir und das ist einfach das Gleiche im Weltraum, okay, ist eine sichere Wette, machen wir. Also der hat es so gepitcht, dass es nach was Bekanntem geklungen hat. Ja.
Jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile ja fast schon gesetzlich verboten, dass man in einem Talk nicht über künstliche Intelligenz spricht.
Ja, genau, deshalb machen wir
das jetzt. Deshalb machen wir das jetzt auch, sonst werden wir verfolgt. Nein, ernsthaft, du hast natürlich auch eine These aufgestellt zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, die lautet, der Einsatz künstlicher Intelligenz für Innovation kann nichts anderes hervorbringen als künstliche Innovation vorerst. So, erstens einmal, warum das vorerst?
Das vorerst, weil, also das Thema ist natürlich hochkomplex, weil ich glaube, man kann auf beide Seiten nicht argumentieren, also künstliche Intelligenz ist gar nichts für Innovation. Nee, stimmt nicht. Nee. Ich kann auch nicht sagen, künstliche Intelligenz ist jetzt alles für Innovation. Stimmt auch nicht. Ich glaube, künstliche Intelligenz hat für die Innovation ein paar Probleme. Das eine ist, Es greift natürlich auf Bekannten zurück. Da könnte man dazu natürlich die Gegenthese bringen und sagen, tun wir das nicht auch, wir Menschen? Klar, tun wir auch. Also wir brauchen ja auch Bekanntes als Grundlage, stimmt. Aber bei der künstlichen Intelligenz kommt ja eigentlich das dabei raus, dass die wahrscheinlichste Lösung ist. Also es rechnet ja mit Wahrscheinlichkeiten. Und natürlich kann ich hier den Zufallsgrad verändern und sagen, ja, bring zufällige Ergebnisse, oder ich kann auch sagen, bring mir ein sehr unwahrscheinliches Ergebnis. Also je nachdem, wie ich das prompte, kann ich natürlich schon eher in diese Richtung gehen. Nichtsdestotrotz wird es die wahrscheinlichste Lösung sein, gegeben diesen Umständen. Das mal das eine. Das andere ist, künstliche Intelligenz kann ich eigentlich sehr vereinfacht so darstellen, es gibt einen Input, es tut was, es gibt einen Output. Mhm. Und dieses es tut was, das wird immer effizienter, immer schneller, immer ausgeklügelter, sodass der Output eigentlich so ist, dass ich dann überrascht bin und sage, wow, das hätte ich nicht gedacht. Aber das dazwischen, da passiert eigentlich bei uns die Magie, bei uns Menschen. Das ist da, wo wir drüber nachdenken, wo wir recherchieren, wo wir lesen, wo wir üben, wo wir Fehler machen. Das ist da, wo wir eine Eingabe geben und eigentlich erhoffen, dass dieses Ergebnis dabei rauskommt. Aber weil der Weg uns ganz woanders hinführt, wir dann auch zufrieden sind, dass wir ganz woanders landen. Und das finde ich ja das Spannende an Innovation. Mhm. Du hast am Anfang ja gesagt von der InnoSwiss, wo ich da diese Anträge lesen kann und ich deshalb quasi in viele neue Dinge reinschauen kann. Das Problem hier ist nicht, dass in der Regel sind die nicht unbedingt sehr neu, beziehungsweise das Problem ist meistens, diese Anträge müssen so geschrieben sein, dass sie eigentlich sagen, hier beginne ich und ich brauche 2 Jahre und hier ende ich dann.
Allumfassende Vorabplanung.
Genau, 40, 60 Seiten mit einem Detailplan, was die Meilensteine sind und so weiter. Mhm. Und dann muss ich beurteilen, wie innovativ das ist. Mhm. Und ich habe da schon ein paar Mal gesagt, also ich habe jetzt auch aufgehört, ich habe da schon ein paar Mal gesagt, eigentlich müsste man den Innovationsgrad darin messen, wie weit weg man vom Ziel dann am Schluss angekommen ist. Natürlich ist das auch nicht unbedingt, also je weiter weg, desto besser, aber das zeigt ja doch, dass ich auf dem Weg was gelernt habe. Und ich glaube, Künstliche Intelligenz, das Problem ist eben, dass ich dieses dazwischen nicht habe. Mittlerweile brauche ich Künstliche Intelligenz schon auch in der Innovation. Also ich glaube, für Dinge wie Recherche ist es sehr gut, für Zusammenfassung und so weiter. Also für das, was trainiert wurde, finde ich sehr gut. Wenn es aber um Kreativität geht, brauche ich es, wenn, dann als meinen Antagonist. Mhm. Und das finde ich extrem spannend. Also was für Ideen kommen dabei raus, wenn ich das auf verschiedene Arten prompte? Und das sind die Ideen, auf die ich nicht kommen möchte. Mhm. Also schaffe ich es, auf ganz was anderes zu kommen als die KI. Mhm. Weil die KI ist eigentlich für mich ein Zeichen dafür, das ist das Wahrscheinlichste, das dabei rauskommt. Und wenn andere das gleiche Thema haben, dann werden die auch auf diese Lösung kommen.
Und greifen auch auf die gleichen
Tools zurück. Von dem her ist es eigentlich sogar schön zu wissen, dass das wahrscheinlich jetzt sehr oft genau diese Ideen sein werden, die jetzt da kommen. Wenn ich völlig was anderes tue, dann ist es auch ein Vorteil.
Mhm. Ja, super spannend. Also danke mal für die ersten Diskussionen. Bevor wir das Gespräch jetzt natürlich auch öffnen, wir wollen ja miteinander in den Dialog gehen, freue ich mich natürlich auch noch sehr, dass wir diese Non-Profit-Initiative auch tatsächlich überhaupt machen können. Und das braucht natürlich auch immer Unterstützung. Wir haben Gott sei Dank ein paar Unternehmenspartner, die uns unterstützen, und bei denen möchte ich mich noch dahin bedanken. Es ist einerseits die Bank für Tirol und Vorarlberg, die uns von Anfang an sehr initiativ unterstützt. Vielen Dank an Gerd Burtscher noch einmal, einen lieben Gruß vielleicht hier per Video. Es ist die Energie AG, die uns unterstützt hier mit unserer Initiative. Es ist die Liebes, die uns unterstützt mit der Initiative. Es ist Responsive Spaces, unser kleinster Partner, der aber heute wieder mit 2 Personen wunderbar vertreten ist. Max, Michaela, liebe Grüße. Ganz toll. Und unser neuester Unternehmenspartner, auf den wir sehr stolz sind, ist die Veritas, bei der auch in 14 Tagen, stimmt das, ja? In 14 Tagen der nächste Neugier-Salon stattfinden wird, den wir dem Thema Inner Transformation widmen. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich ein gutes Zusammenspiel mit den Unternehmenspartnerinnen. Und das letzte Unternehmen ist noch das Unternehmen E-Punkt zu erwähnen, die uns unterstützen bei dem.